Liebe Schachfreunde, als allererstes möchte ich euch ein frohes, gesundes und glückliches Jahr 2021 wünschen, mit vielen schönen Stunden, die ihr mit dem Schachspiel und hoffentlich bald auch gemeinsam am Brett mit Schachkameraden verbringen könnt. Und ich freue mich natürlich auch auf viele weitere Podcast-Folgen. Das heutige Interview wird euch wieder präsentiert von meinem Partner topschach.de, dein Schachfachhändler. Außerdem bedanke ich mich auch für die Unterstützung durch Spenden. Unter paypal.me/schachgeflüster könnt ihr zur Verbesserung der Qualität und der Häufigkeit der Podcasts beitragen. Jetzt aber viel Spaß mit einem der erfolgreichsten Schachmanager der Welt, Carsten Hensel. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 49. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich spiele gerne Schach und diese Leidenschaft möchte ich gerne mit anderen Menschen teilen. Darum betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Heute haben wir den 29.12.2020 und ich habe jemanden zu Gast, der in der gesamten Schachwelt als ehemaliger Manager von Peter Leko und von Wladimir Kramnik bekannt ist. Über Kramnik hat er zudem auch ein Buch geschrieben. Außerdem war er viele Jahre als Veranstaltungsorganisator tätig. Unter anderem organisierte er die Schach-WM 2008 in Bonn. 2020 wollte er mit einem neuen Team das traditionelle Dortmunder Schachturnier auf neue Füße stellen, bis das Coronavirus dazwischen funkte. Zuerst mal hallo und herzlich willkommen, Carsten Hensel.
Ja, hallo Herr Busse, schön, dass es endlich geklappt hat mit uns. Nach mehreren Versuchen.
Ja, genau. Also wir haben sozusagen den dritten Versuch jetzt. Einen Termin mussten wir absagen und einen Termin ist mussten wir wegen technischen Schwierigkeiten wiederholen. Also ich weiß es umso mehr zu schätzen, dass Sie nochmals zur Verfügung stellen. Und alle guten Dinge sind drei und wir versuchen es nochmal.
Ja, sehr gerne.
Ja, also 1991 sind Sie ja in der Schachwelt aufgetaucht als Pressesprecher der Dortmunder Schachtage, aber es gab ja auch ein berufliches Leben davor und wir haben ja auch schon herausgefunden, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, was unseren eigentlichen Sport angeht, aus dem wir kommen, nämlich das Tischtennis. Erzählen Sie doch gerne mal zum Einstieg, welche Dinge Sie betrieben und organisiert haben, bevor Sie Schachmanager wurden. Was waren da die Highlights?
Ja, so als Tischtennisspieler ist man ja ähnlich egozentrisch, wie auch Schachspieler sind. Und insofern ist der Weg da gar nicht so weit gewesen. Nein, ich habe vorher teilweise Jura studiert und war bei der Stadt Dortmund tätig. Ich habe mich dann phasenweise selbstständig gemacht, hatte die Tischtennis-Weltmeisterschaften in Dortmund organisiert über eine Strecke von 3 Jahren etwa, war Mitglied im Organisationskomitee. Und bin anschließend nach den Tischtennis-Weltmeisterschaften zuständig, unter anderem für große Sportveranstaltungen in Dortmund, in den Westfalenhallen, aber auch im Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Dann als Pressesprecher der Stadt Dortmund eingestiegen. Und dann hat man mir 1990 mal gesagt, komm, schau dir mal die Schachveranstaltung an. Die fand damals statt in einer Tanzschule. Es gab ein geschlossenes Turnier, da waren überwiegend Russen drin und so richtig interessierte das auch niemanden. Es waren 2, 3 Lokaljournalisten anwesend. Es gab dann noch ein Open, ein kleines Open, glaube ich. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie kann man Schach groß machen in Dortmund. Und da fiel dann natürlich ein Name sofort auf, das war Garry Kasparov und ich habe mich mit ihm und seinem Manager 1991 dann bei der CeBIT in Hannover getroffen, war in diesem Jahr schon Pressesprecher der Veranstaltung, wir hatten uns schon etwas, verbessert, auch finanziell und Ende 1991 haben wir dann einen Vertrag bekommen mit Garry Kasparov. Und daraufhin sind wir in die Akquisition gegangen und hatten für schachliche Verhältnisse einen tollen Etat, 1,4 Millionen D-Mark zur damaligen Zeit, also gewaltig. Und was dann dazu geführt hat, dass wir in den Westfalenhallen 10.800 Zuschauer hatten, zahlende Zuschauer wohlgemerkt, ein großes Open mit fast 600 Teilnehmern und 100 Meisterspielern. Ja, und Garry Kasparov war natürlich das Zugpferd schlechthin in jenen Jahren 1992, Anfang der 90er Jahre. Und wir konnten so ein bisschen den Beweis erbringen, dass man Schach sehr wohl vermarkten kann, dass es auch eine Mediensportart sein kann. Und das war für uns alle in Bezug auf dieses Thema Schach eigentlich ein Durchbruch.
Also das mit der Tischtennis-WM, das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich da als kleiner 11-jähriger Junge auch vor Ort war und mir das auch angeschaut habe in den Westfalenhallen. Und das ist eine sehr schöne Erinnerung.
Ja, das war eine legendäre Veranstaltung. Wir hatten etwas über 100.000 Zuschauer. Roskop Fetzner holten den Weltmeistertitel im Herrendoppel. Ich glaube, bis heute der einzige Weltmeistertitel, den Deutsche je im Tischtennis erreicht haben. Ebert Schöler wurde, glaube ich, mal Vize-Weltmeister in den 60er Jahren im Einzel gegen den Japaner Ito. Und das war also ein Wahnsinn. Wir hatten zu der Zeit auch einen Durchbruch mit der Sportart. Die wurde fernsehfähig. Wir hatten viele Mitglieder in den Vereinen. Von einem auf den anderen Tag konnten die sich kaum organisieren in den Jugendabteilungen. So viel Andrang gab es, vor allen Dingen hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, und dem Tischtennissport bin ich dann eigentlich immer verbunden geblieben auch. Bis heute habe ich noch gute Bekannte, habe noch gegen so Cracks wie Ralf Wosik und Peter Stellwag, ehemalige Nationalspieler, gespielt. Und es gibt eine wichtige Erkenntnis, die ich vom Tischtennis mitgenommen habe. Irgendwann ging es dann nicht mehr weiter mit der Sportart, weil einfach kein Spiel mehr zustande kam. Es gab einen Aufschlag und einen Rückschlag und dann war der Ballwechsel in der Regel beendet. Und dann hat man sich einfallen lassen, doch besser das Netz ein wenig höher zu machen und den Ball etwas größer. Und durch diese winzige Regeländerung kam wieder Spiel rein. Und ähnliche Probleme haben wir ja auch im Schach mit dem Remis-Tod innerhalb der absoluten Weltelite. Und auch da gilt es, sich eigentlich Gedanken zu machen. Fischer Random oder Schach 960 ist eine der Möglichkeiten. Ich halte sie allerdings nicht für geeignet, weil viel zu intransparent. Man muss unglaublich viel erklären außerhalb der Schachwelt, was denn da eigentlich stattfindet. Und irgendwo hat das mit dem klassischen Schach dann auch recht wenig zu tun, aufgrund dieser zu großen Regeländerung, die auch die Charakteristika des Spiels sehr grob verändert. Ja, und da sind wir jetzt in Dortmund auch dabei zu überlegen, was können wir tun.
Wenn Sie das schon sagen, in puncto Regeländerungen und was man machen kann, haben Sie da schon konkrete Ideen? Weil ich meine, die Schachregeln, die sind ja seit ungefähr 500 Jahren mehr oder weniger dieselben. Was könnte man da tun?
Ja, nicht ganz. Man hat ja in diesen 500 Jahren etwa 300 Jahre, wenn ich das recht in Erinnerung habe, beziehungsweise recherchiert habe, ohne Rochade gespielt. Und die Idee kommt ja dann nun wieder auch von Wladimir Kramnik, der auch bei uns im Organisationskomitee in Dortmund auch mit dabei ist, dass man dann an der Stelle vielleicht doch was mal versuchen könnte. Er arbeitet im Google-Projekt mit DeepMind und AlphaZero zusammen. Die haben Testreihen gefahren und dabei ist dann, ja, ich sag mal, auf dem 3000 Elo Plus Niveau herausgekommen, dass wenn man ohne Rochade spielt, also wenn AlphaZero gegen sich selbst spielt, dass die Remisbreite wesentlich geringer wird. Die wenigen Remisen, die es dann noch gibt, ja, die sind dann auch gehaltvoller und taktischer. Der König steht von Anfang an im Feuer. Und man muss nicht sehr viel erklären. Es sind die alten Schachregeln im Prinzip. Es ist das klassische Schach, mit Ausnahme eben halt der Rochade. Und vielleicht ist es ein Versuch wert. Wir überlegen dran, vielleicht schon im kommenden Jahr in Dortmund, wenn wir veranstalten, 2021, da mal so einen Test zu fahren.
Ja, das ist eine interessante Idee. Das würde ja auch bedeuten wahrscheinlich, dass die strategischen Ideen und Überlegungen, die man jetzt in der Eröffnung hat, völlig andere wären. Ne? Wahrscheinlich müsste man mit dem Habauer eröffnen oder so. Also gibt's da schon irgendwelche Erkenntnisse, was das für das Spiel bedeutet?
Ich bin nicht Schachspieler genug, aber wenn ich Kramnik in diesen Dingen richtig verstehe, kann man sich nur sehr, sehr begrenzt vorbereiten. Im Moment ist die ganze Eröffnungstheorie ist also ausgehebelt zu mehr als 95%. Und Natürlich würde es im Laufe vieler Jahre dann wieder neue theoretische Ansätze geben, aber irgendwo startet man schon bei Square One und wird dem Spiel neues Leben einhauchen. Das ist ja das gleiche Thema, was Magnus auch, ich glaube, vor einigen Wochen mal an die Öffentlichkeit gebracht hat, dass man vielleicht nicht bei der eigentlichen Weltmeisterschaft diese Änderung schon machen sollte, aber dass es durchaus Überlegung wert ist, da etwas vorzunehmen. Und wie gesagt, ich persönlich, der ich Schach auch veranstaltet habe und auch einiges an Fischer Random Turnieren mitbekommen habe, bin nicht überzeugt von dieser Variante. Mir ist auch durchaus klar, dass viele Schachspieler, die ihr halbes Leben mit Grünfeld oder mit Russisch verbracht haben, da auf einmal ihren größten Vorteil schwimmen sehen. Aber auch da ist Wladimir etwas anderer Meinung. Er glaubt einfach, dass der bessere Schachspieler eigentlich auch in einer solchen neuen Abart dann den Vorteil hat. Und im Tischtennis, wenn man die Analogie nimmt, das Netz ein bisschen höher und den Ball ein bisschen größer, haben wir alle geglaubt, dass dann wieder die Abwehrspieler vielleicht wieder ein bisschen besser ins Spiel kommen. Dem war dann auch nicht so. Also die Besseren werden sich dann auch dort durchsetzen. Aber es wird wahrscheinlich, wenn man zumindest die Testreihen von AlphaZero zugrunde nimmt, wird es viel, viel interessanter werden für Zuschauer. Ich war heute, glaube ich, in der Partie Carlsen-Dubow kurz und habe mir das ein bisschen angeschaut. Und dann war ich auch auf einigen Plattformen. Da hat man dann 30, 20, 50 Zuschauer. Ich meine, ich will es jetzt auch nicht zerreden, aber wir sind alle so ein bisschen übersättigt von diesen immer wiederkehrenden Partien von Spitzenspielern, die in aller Regel ja dann auch außerhalb des Weltverbandes von Magnus ein bisschen initiiert werden. Ich halte das nicht mehr für besonders attraktiv und insofern möchten wir in Dortmund auch, wenn es eben möglich ist, auch andere Wege gehen. Dazu gehört die Überlegung, also wir wissen es noch nicht ganz genau, ein bisschen was gegen diesen Remis-Tod in der Spitze zu tun. Das, was allerdings für uns noch viel wichtiger ist, ist, dass wir Dortmund verändern, dass Dortmund ein anderes Gesicht bekommt. Wir waren in den letzten 10 Jahren, haben wir nicht mehr zu den Top-3-Turnieren auf der Welt gehört und das wird wohl auch aus finanziellen Gründen in absehbarer Zukunft nicht möglich sein, aber deshalb möchten wir die Charakteristika des Turniers verändern, zum Beispiel wieder zurück zu den Wurzeln zu kommen, wirklich ein Festival unter einem Dach zu veranstalten, der Schachfamilie anzubieten, dass sie zusammenkommt, dass also die verschiedenen Leistungsklassen wirklich ein Gemeinschaftserlebnis dort auch wieder haben. Der Veranstaltungsort ist prestigeträchtig. Wir werden in die Westfalenhallen gehen, dort, wo 2002 das Kandidatenturnier stattgefunden hat und 1992 dieses legendäre Turnier mit Garry Kasparov. Und wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir eine Digitalisierungsoffensive machen, halt die Veranstaltung insgesamt zeitgemäß entsprechend modernisieren möchten. Wir hoffen sehr, dass wir es machen können. Wir 2020 durch Corona war es nicht möglich. Im Augenblick ist die Situation ja auch sehr dramatisch. Wir hoffen allerdings bis zum Sommer zumindest einen Anfang zu bekommen in der Veranstaltung. Ich bin auch nicht ganz so optimistisch, ob wir eine Massenveranstaltung hinbekommen, aber dass wir ein sehr starkes Open spielen und vielleicht auch, naja, etwas, was in der Schachwelt international für Furore sorgt, auf der Bühne mit dem Hintergrund der Idee, die ich gerade verkündet habe, das möchten wir schon hinbekommen, weil die Veranstaltung braucht dringend ein neues Konzept und wir geben dieser Veranstaltung dieses neue Gewand sozusagen, aber wir müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, veranstalten zu können.
Ja, also das sind interessante Perspektiven für das Turnier, das dann nächstes Jahr hoffentlich stattfindet, nach der Enttäuschung der Absage im letzten Jahr. Ich habe noch eine Nachfrage zur Organisation und zwar habe ich unlängst bei einem Schachmagazin den Vorschlag gelesen, der mir auf den ersten Blick auch sinnvoll erscheint, aber für Sie wahrscheinlich auch nicht neu ist, und zwar die Idee von so einer deutschen Schachtour, also dass man so ähnlich wie beim Skispringen mit der Vierschanzentournee, dass man so ein paar Großturniere, die wir in Deutschland ja haben, unter einem Dach vereint, also das Kränke-Turnier in Karlsruhe oder das Tegernsee-Masters oder oder so. Gibt es da Überlegungen oder was halten Sie davon?
Also an uns ist noch niemand herangetreten und also prinzipiell muss ich sagen, eigentlich ist meine Devise, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Ich habe das also immer gesehen, als Frankfurt-Mainz groß veranstaltet wurde oder jetzt die Grenke-Turniere, das befruchtet sich. Ja, also dass die Aufmerksamkeit auf das Spiel auch über das Jahr hinweg auf mehrere Veranstaltungsorte gerichtet ist, ist eine gute Sache. Wir in Dortmund, wir waren mal eine Zeit lang so ziemlich allein in Deutschland in den 90er Jahren und Anfang der 90er Jahre und fand ich eigentlich nicht so sehr glücklich. Wir konnten uns mit einigen internationalen Orten vergleichen. Im Prinzip, wenn man das die richtige Form findet, ich persönlich habe mich immer etwas unabhängig verhalten gegenüber der FIDE oder auch dem Deutschen Schachbund, einfach weil man natürlich, wenn man veranstaltet, auch eine gewisse Eigenständigkeit braucht und die nicht so gern aufgeben möchte als Veranstalter. Und da muss man einfach sehen, wenn man dann mit verschiedenen Veranstaltern an einem Tisch sitzt, ob es da so eine Deutschland-Tour geben kann, welche Schwerpunkte gesetzt werden, welche Freiheiten die einzelnen Veranstalter haben, ihr eigenes Konzept auch zu entwickeln. Wir haben in Dortmund großen Vorteil, unsere Sponsoren, die Stadt Dortmund und die Sparkasse Dortmund sind seit Jahrzehnten dabei und diese Dinge würden wir dann auch mit denen absprechen wollen. Da muss man sehen, was passt. Also da liegt auch oft der Teufel im Detail, aber prinzipiell wäre ich da sehr positiv.
Hm. Sie haben das Stichwort auch Deutscher Schachbund gegeben. Da mal eine andere Frage in dem Zusammenhang. Wie beurteilen Sie denn die Vorgänge rund um den Deutschen Schachbund, speziell im Leistungssport? Sie haben ja auch jemand in Ihrem Dortmunder Team, der da involviert war, und zwar den Andreas Jagodzinski. Haben Sie da eine Meinung dazu oder wie ist generell Ihr Bild auf den Deutschen Schachbund oder auch die Zusammenarbeit als Turnierveranstalter?
Ja, also ich kann ja nur darüber berichten, was in den vergangenen Jahrzehnten unter verschiedenen Präsidenten, Geschäftsführern der Fall war. Und ich habe vielleicht auch schon angedeutet, dass wir uns immer eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt haben. Prinzipiell möchte ich nicht zu sehr in diese Thematik reingehen, weil man einfach auch zu weit weg ist von den Details, die dort stattgefunden haben. Was ich denke, ist auf jeden Fall, dass sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist. Wenn man so etwas tut, wer auch immer der Elefant im Porzellanladen dort ist, dann sollte man eigentlich die Alternative auch haben oder die Variante fahren können, die diese Alternative darstellt. Also das fehlt mir da so ein bisschen. Im Übrigen finde ich, dass der Konflikt zwischen Deutschem Schachbund und Deutscher Schachjugend wirklich wirklich sehr schade und auch unsäglich ist. Ich kenne es nicht aus anderen Sportverbänden. Also ich habe im Profisport, im Fußball, im Boxen, im Handball, im Eishockey interner und kenne Leute und habe da dort auch bei Veranstaltungen mitgearbeitet. Und mir ist das also völlig schleierhaft, wie man eine Jugendarbeit in einem nationalen Verband komplett trennen kann. Das habe ich nicht verstanden, dass es eine Eigenständigkeit der deutschen Schachjugend gegeben hat. Das ist ein No-Go. Und dass es jetzt einen solchen Konflikt dann auch noch gibt unter diesen Bedingungen, das habe ich schon gar nicht verstanden. Das ist diese Klammer, die eigentlich gebildet werden muss zwischen dem absoluten Spitzensport, das heißt der Nationalmannschaft und der Talentförderung, relativ weit unten, die funktioniert ja dann gar nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass die deutsche Schachjugend eine sehr rührige Truppe ist, die schon Know-how hat bei den Veranstaltungen, die viele Initiative ergreift, aber sie ist nun jetzt leider nicht mehr im Bereich des Deutschen Schachbundes. Und ich bezweifle, dass es mit diesen Rahmenbedingungen eine fruchtbare Zusammenarbeit geben kann. Was Dortmund anbetrifft, ich als Veranstaltungsleiter lege also immer Wert auf ein sehr starkes Team und werde mich auch als Person nur dann einmischen, wenn es da was zu koordinieren gibt. Also wir haben den Andreas Jagodzinski, der ja nun auch dieses Theater da live mitbekommen hat, beim Deutschen Schachbund. Wir haben drüber geredet, aber ich habe ihn auch gebeten, dass er Dortmund ganz da raushält und dass wir da auch nicht mit reingezogen werden möchten. Er ist ja der neue Turnierdirektor und er hat Stefan Koth abgelöst, der jetzt Geschäftsführer ist und auch Vorsitzender des rechtehabenden Vereins der Veranstaltung, der IPS. Und dann arbeiten wir zusammen mit unserem langjährigen technischen Leiter, den Guido Kohlen, und dann Patrick Zerbel ist unser neuer Pressesprecher, der internationale Meister, der aus der Schachschule Dortmund auch hervorgegangen ist. Wir haben mit Sabine Oecking, eine sehr bekannte Künstlerin, die uns den Schulterschluss macht zwischen der Kunst. Das haben wir eigentlich auch immer in Bonn, in Brissago, bei Veranstaltungen, die wir in Ungarn hatten, auch in Russland, in Dortmund, immer Wert darauf gelegt, dass es irgendwo die Verbindung zwischen Schach und Kunst auch gibt. Und wir integrieren auch gerne den Deutschen Schachbund und setzen uns mit dem DSB wie auch der Deutschen Schachjugend, die uns auch bei der Veranstaltungsdurchführung ein bisschen unterstützen wird, auch gern zusammen. Aber aus dem politischen Konflikt möchten wir uns grundsätzlich raushalten. Nur meine jahrelange Erfahrung sagt mir, dass da wirklich ein neuer Anfang her muss, und zwar dringend.
Okay, dann verlassen wir mal dieses umfassende Themenfeld, weil wir haben auch noch über zwei ganz großartige Schachspieler zu sprechen, nämlich Peter Leko und Wladimir Kramnik, die sie ja gemanagt haben. Und der erste war Peter Leko ab 98. Durch welche Verbindung kam das denn eigentlich zustande? Sie waren ja vorher gar kein persönlicher Schachmanager, sondern eher Veranstaltungsmanager. Also wie wird man Manager von Peter Leko, oder wie war es in Ihrem Fall?
Na gut, ich war schon im Sportmanagement natürlich tätig, aber ich hatte eigentlich nie die Intention, persönlicher Manager zu werden, ob das sei es im Fußball oder im Tischtennisbereich. Da hatte ich ein ähnliches Angebot mal, oder im Schach. Das hat sich einfach ergeben. Ich habe Leko kennengelernt 1992, aber schon vor dem eigentlichen Turnier in den Westfalenhallen. Er war damals auf dem Weg zum jüngsten Großmeister aller Zeiten, zu jener Zeit. Wurde er, glaube ich, 1994. 92 war er schon internationaler Meister, war gerade 12 Jahre alt. Und hatte ihn dann im Turnier als Pressesprecher, habe mit ihm eine Geschichte gemacht für Sports Illustrated International. Damals das größte Sportmagazin auf der Welt. Und das hat für ihn auch sicherlich einen medialen Durchbruch bedeutet. Und wir hatten eine wunderbare Geschichte für unser Turnier, was auf einmal in den USA, in Australien, überall, wo es Sports Illustrated gab, wurde diese Geschichte aufgemacht. Ja, und dann kam der Spiegel und viele Medienanfragen, die der Junge, kann man sagen, mit gerade 12 Jahren dann zu beantworten hatte. Und danach ist eigentlich der Kontakt zu Peter nie abgerissen. Er war Gast in unserer Familie. Ich war mal in Ungarn, hab die Familie dort besucht, und aber nie professionell für ihn irgendetwas gemacht und keine Intention. Hab dann 1994 bei der Schacholympiade in Moskau schon so einige Probleme mitbekommen. Leko kommt ja aus Szeged, und man hatte den Eindruck, dass den Budapestern, der Elite, Schachelite in Budapest, es gar nicht so recht war, dass da auf einmal jemand aus Szeged kam und an die Töpfe wollte. Und dann hat man also Leko relativ weit weggehalten von der eigentlichen Förderung. Und natürlich hat er ein Wahnsinnstalent gehabt, aber ab irgendeinem Punkt ging es nicht weiter. Und dieser Punkt kam irgendwo im Bereich 96, spätestens 97. Und dann hat er mich gefragt, ob ich was für ihn tun könnte. Und ich habe mich dann mehrfach mit ihm hingesetzt, mit seiner Familie auch und mit seinem ehemaligen Trainer Adorjan. Auch ein ganz schwieriges Verhältnis, was wir da hatten, zwischen Peter und Adorjan, und habe versucht, da einige Dinge dann gerade zu ziehen, und bin dann eigentlich mit dem Konzept gekommen und habe ihm gesagt, okay, wenn du die Schritte machen möchtest in den Bereich Top 10, dann musst du professionell werden. Er war, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen so ein Zirkuspferd. Hier ein kleines Simultan, da wurde er rumgereicht als Wunderkind, aber es gab nicht wirklich eine substanzielle strategische Konzeption, wie er sportlich hätte vorankommen können. Er musste mit 13, 14 Jahren gegen Karpov spielen. Was macht man da? Da versucht man, Remis abzuklammern. Und diese Art Schach zu spielen hat ihn in seiner frühen Jugend begleitet. Naja, und dann habe ich einen Sponsor akquiriert. 5 Jahre lang hat er RWE gehabt, also ein DAX-Unternehmen, was auch europäische Interessen hat. Und das Team wurde komplett umgestellt und es gab auch viele, der liegt ja der Teufel im Detail, wenn die Luft da ein bisschen dünner wird, viele Schritte, kleine Schritte auch, um auf den Weg zu kommen. Und ja, dann hat er bereits in der zweiten Hälfte 98, 99 begonnen, seinen Durchbruch zu machen, kam in die Top 10 und ist ja dann auch 10 Jahre darin, ist ja dann 10 Jahre auch da geblieben.
Ja. Ja, ein bisschen hängt ihm ja so der Makel an, dass er nie Weltmeister wurde. Ne? 2004, wir kommen noch dazu, war es ganz knapp gegen Kramnik, aber sicherlich ist er trotzdem ein großer. Aktuell trainiert er ja offenbar Vincent Keimer, also die größte deutsche Nachwuchshoffnung. Wissen Sie irgendwas über die Zusammenarbeit und wie schätzen Sie das ein?
Nein, da muss man sich auch ganz raushalten. Ich kann aber allgemein sagen, dass das eine wunderbare Konstellation ist aus meiner Sicht. Peter ist eigentlich immer Teamplayer gewesen, jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, auch für andere, der sich selber gar nicht so sehr und extrem im Vordergrund gesehen hat, auch als Schachspieler, als Profi nicht. Vielleicht war auch das oder ist auch das ein Grund, warum er diesen allerletzten Schritt in die Top 3 oder in Bezug auf den Weltmeisterschaftskampf nicht machen konnte. Aber was Vincent Keimer angeht, denke ich mal, dass es da keine bessere Konstellation für Vincent Keimer gibt. Man muss sehen, dass Peter die Situation genau kennt aus eigener Erfahrung, natürlich sehr, sehr viel gelernt hat, auch weiß, was man vermeiden muss, auch weiß, wie sich Vincent fühlt und auch ihm die Freiheit geben kann, die er vielleicht nicht so hatte, auf Ergebnis spielen zu müssen und sich insgesamt in die Situation reingehen. Und ansonsten ist Peter natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler, der natürlich auch schachlich auf diesem Niveau Vincent Keimer alles geben kann. Und so, und das wird Peter auch machen, da kenne ich ihn für.
Ja, spannende Konstellation. Aber dann lassen Sie uns doch mal über Ihren anderen Schützling noch sprechen, der noch ein bisschen berühmter ist, und zwar Wladimir Kramnik. Ich habe hier gerade Ihr Buch auf dem Tisch liegen, Wladimir Kramnik aus dem Leben eines Schachgenies. Wir kommen später noch zu dem Buch selbst, aber hier ganz vorne ist ein Satz, der von Garry Kasparow stammt. Und zwar hat er über Kramnik Folgendes gesagt: Der talentierteste aller Spieler hier ist Wladimir Kramnik. Alle anderen machen Züge, Kramnik spielt jedoch Schach. Oder Kramnik jedoch spielt Schach. Das ist also das Zitat oder Eingangszitat Ihres Buches. Wo kommt der Satz her und was hat Kasparow dazu bewegt, das über Kramnik zu sagen?
Ja, da sehen Sie mal, wie bedeutend die 1992er Veranstaltung dann war. Ja, da gibt es dann ganz viele Geschichten. Auch dieser Satz wurde, dieses Zitat stammt aus der Veranstaltung 1992, Westfalenhalle Dortmund, 20. Dortmunder Schachtage. Da hieß es noch nicht Sparkassen-Chess-Meeting oder wie es heute heißt, Sparkassen-Chess-Trophy. Ja, ich glaube, das war auch, das ist keine Marketing- oder PR-Geschichte gewesen. Kasparow hat sehr früh natürlich das Talent von Kramnik erkannt. Ich hatte ein knappes Jahr vorher Botvinnik in Reggio Emilia getroffen und Kramnik war ja auch mal als junger Spieler mit 12, 13, 14 Jahren in der Schachschule von Botvinnik, später auch Kasparow. Und auch Botvinnik hat da beim Frühstück ganz klar gesagt, der talentierteste, den wir hier haben. Und da gab es ja noch so Koryphäen wie Alexei Schirow und ich weiß nicht, wer da alle noch drin war, Gata Kamsky, auf jeden Fall war das eine ganz starke Generation. Und der sagte relativ klar, dass der stärkste Spieler Wladimir Kramnik sei. Und das Talent muss dann ja schon sehr früh sichtbar gewesen sein.
Und Kasparov hat ja auch durchgesetzt, dass Kramnik dann in der Olympiamannschaft mitspielt, ne?
Ja, es wollten einige Leute, Botvinnik wollte das, Rasuvajev, der damals Nationaltrainer der Sowjetunion war, oder nee, zu der Zeit war es schon Russland, genau, Russlands war und man hat sich eigentlich dagegen verwehrt, weil er hatte noch nicht mal einen Titel, er war noch nicht mal internationaler Meister und es gab da in Russland zur damaligen Zeit 40 Großmeister, wobei der Großmeistertitel noch nicht inflationiert war, also es gab 40 Großmeister, das war eine Riesenanzahl und natürlich auch eine entsprechende Hierarchie und der Kramnik brachte da alles durcheinander, bis Gary dann da auf den Tisch geklopft hat, so wie man ihn kennt und das durchgesetzt hat. Ja, und dann spielte Kramnik 1992, das war nach Dortmund. Dortmund fand damals zu den Ostertagen statt und ein halbes Jahr später in Manila und machte, glaube ich, aus 9 Partien 8 Siege und ein Remis, hatte die beste Performance der Olympiade überhaupt und bekam dann internationalen Meister- und Großmeistertitel an einem Tag von der FIDE verliehen, was auch Novum war zu jener Zeit. Also das war schon das Jahr 1992 mit dem Zitat Kasparovs war schon das Jahr des Durchbruchs und ich glaube in der Januarrangliste 93 tauchte Kramnik dann auch sofort in den Top 10 gleich auf Position 6 auf.
Und 8 Jahre später, 2000, war es dann tatsächlich so, dass Kramnik Weltmeister wurde gegen Kasparov, der ja, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so zuvor dominiert hatte. Ich habe ein bisschen drüber gelesen, weil beim ersten Interview hatte ich sie schon gefragt, wie das passieren konnte. Und hinterher habe ich darüber gelesen, dass Kramnik Kasparov mit seiner berühmten Berliner Verteidigung mit Schwarz so ein bisschen den Zahn gezogen hat. Ja, die Berliner Mauer wird das genannt. War das der Grund, warum Kramnik gegen Kasparov gewinnen konnte? Oder waren das viel mehr Gründe oder hintergründige Ursachen? Also die Frage ist, wie konnte das passieren, dass Kramnik gegen Kasparov gewinnt? Ich finde das heute immer noch sehr erstaunlich.
Ja, das ich nicht. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Das behandelt auch, ich sag mal, die Punkte, die es benötigt, um Weltmeisterschaftskampf insgesamt erfolgreich bestreiten zu können. Natürlich war die Berliner Verteidigung, das ist ja dann auch medial bis zum heutigen Tage herausgestellt worden, ein ganz, ganz wichtiger Coup, der Kramnik gelungen ist, weil er ihn einfach noch nicht mal, er konnte ihm ja da eigentlich nicht viel mit tun, aber er hat ihn aus seiner Vorbereitung rausgebracht. Die war nämlich im Grunde genommen völlig nutzlos geworden. Die Computer Kasparovs, wo er auch einen riesen Vorsprung hatte, mit dieser Infrastruktur und in der Eröffnungstheorie, die waren auch ausgehebelt, die haben sich dumm und dämlich gerechnet an dem Vorteil von Weiß in der Berliner Verteidigung. Ja, aber es kam nichts Konstruktives dabei raus, nichts Konkretes. Also die waren dann auch gleich ausgehebelt und Kasparov natürlich mit seinem Willen und seinem Ehrgeiz, Kramnik jetzt zu beweisen, dass er da falsch liegt, dass er da einen Fehler gemacht hat, sowas gegen ihn zu spielen, das war das vielleicht als Affront auch ein bisschen emotional genommen. Das hat mit Sicherheit ist ein wichtiger Punkt, für mich persönlich allerdings nicht der entscheidende. Der entscheidende Punkt ist einfach, dass ich glaube bis zum heutigen Tage noch die Schachwelt immer noch nicht, schon viel mehr als es zu jener Zeit der Fall war, vor 20 Jahren, aber noch immer noch nicht so richtig verstanden hat, was für ein spielender Riese Kramnik eigentlich gewesen ist. Er hat ein Spielverständnis, was kaum jemand vielleicht sonst gehabt hat in der Schachgeschichte überhaupt. Und dass ein Kramnik jederzeit auch im Kasparov gefährlich werden kann, das hat sich ja schon vorher angedeutet in den Turnieren, dass der keine Angst vor ihm hatte, was viele andere Spitzenspieler hatten, auch ein wichtiger Grund. Und dann kam hinzu, dass zum Weltmeisterschaftskampf selbst Kramnik sich das erste Mal aus meiner Sicht hundertprozentig professionell verhalten hat. Der war körperlich wie mental, strategisch war der absolut top, vielleicht so gut, wie er danach nie wieder sein konnte. Da kam also alles zusammen. Natürlich muss man das sein, wenn man jemanden wie Kasparov entthronen möchte mit der ganzen Maschinerie dahinter. Aber so sensationell war da für mich war der Punkt, ich hatte ja zu Kramnik während der ganzen 90er Jahre Kontakt, hatte ihm auch das Trainingslager organisiert in Deutschland vor dem Wettkampf in London. Und für mich war eigentlich, als er nach Dortmund kam, im Juli, 3 Monate vor dem Wettkampf, war eigentlich relativ klar, dass er absolut chancenreich sein wird. Der war durchtrainiert wie ein Leichtathlet. Der ist morgens zum Frühstück erschienen, was er sonst eigentlich nie gemacht hat. Hat also angefangen, hat das Rauchen aufgegeben zu der Zeit. Hat er ein paar Mal gemacht, aber da natürlich auch. Und hat wirklich auch bei dem Alkohol hat er sich zurückgehalten. Er trank ja auch immer mal gerne ein Gläschen Wein oder auch ein Whisky. All das hat er nicht ganz sein lassen, nicht extremst sein lassen, aber er war fokussiert. Und dieses Fokussiertsein, dieses sich selbst organisieren und professionalisieren, das ist eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, das erste Mal gewesen in seiner Karriere, als er Garry Kasparov vor sich hatte in der Vorbereitung. Und dann unter diesen Bedingungen, als Schachspieler, es ist völlig unzweifelhaft, dass ein Kramnik auch jederzeit einen Kasparov schlagen kann. Das mag für sie immer noch eine Sensation sein. Für die Leute, die relativ nah dran waren, war es das nicht.
Okay, ja. Also so nah dran war ich natürlich nicht. 2 Jahre später war es dann so, dass sie offiziell der Manager von Kramnik wurden. Was waren denn in den 7 Jahren, in denen sie das gemacht haben, ihre wichtigsten Aufgaben? Also gerade anhand des Beispiels von Kramnik, wie sieht so eine Stellenbeschreibung eines persönlichen Managers aus? Also welche Bereiche muss man da bearbeiten?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es 7 oder 8 Jahre waren. Also ich habe offiziell habe ich angefangen Anfang 2002. Und habe dann 2009 mit ihm gemeinsam, wir hatten uns das vor dem WM-Kampf 2008, hatten wir uns schon zusammengesetzt. Ich hatte einen Beratervertrag unterschrieben und meiner Familie war ich dann auch irgendwann schuldig. Und ich war auch relativ ausgepowert, hatte nicht mehr so sehr viel Energie wie am Anfang, weil das ist doch ein sehr umfassender Job, den man da machen muss, so viel zum Thema Stellenbeschreibung, da komme ich vielleicht gleich ganz kurz zu. Es hat mir unglaublich viel gegeben, es auf der einen Seite, es hat mir unheimlich viel genommen auf der anderen Seite. Ja, und Zusammenarbeit, ich glaube, es waren 8 Jahre, die Ursache, das zu machen, oder beziehungsweise der Hauptgrund war eigentlich, Kramnik zu helfen, weil es war relativ klar, dass nachdem er Weltmeister wurde, noch viel mehr als vorher die Notwendigkeit bestand, dass er sich organisieren musste. Und er hatte sehr viele Leute um sich herum und so richtig seine Ruhe bekam er nicht mehr. Und es war klar, dass er sich da etwas separieren musste. Ich habe ihn dann in Deutschland ein Domizil organisiert und alles zunächst als Freund auch und dann kamen eben halt diese ganzen Dinge, die auf einen zukommen, wenn man Schachweltmeister wird. Da kann ich jetzt nicht so im Detail drauf gehen, im Buch wird das vielleicht etwas klarer. Ja, und dann sprach mich Josef Resch an, ja, ich kann es nicht machen, aber da geht einiges in die falsche Richtung, noch nicht mal ursächlich bei Kramnik selbst begründet. Es war einfach zu viel geworden. Es ist aus dem Ruder gelaufen. Ja, und dann bin ich da ran. Wir haben uns dann vereinbart und eigentlich immer nur per Handschlag. Es gab nie einen Vertrag. Wir sind auch heute noch Freunde und das ist eigentlich die schönste Geschichte, dass diese Vertrautheit, die man auch braucht in so einem Job, gehalten hat bis zum heutigen Tage. Denn das war ja doch auch eine sehr fordernde Geschichte und die Luft war oftmals ziemlich dünn und es ging schon um gewaltige Dinge, weil wir hatten vielleicht insgesamt zwischen 2001 und 2008 war vielleicht die bewegteste Zeit in der Schachgeschichte überhaupt, wenn man so an die politischen Umstände denkt. Ne? Jeder weiß, dass Kasparov den Verband verlassen hatte und wir standen auch außerhalb der FIDE mit dem Titelgewinn gegen Kasparov. Kramnik war aber kein Kasparov und der hat es schon schwer gehabt und dann hat auch noch Kasparov gegen Kramnik geschossen und natürlich auch der Weltverband FIDE und dann gab es dieses Prag-Agreement, wir hatten schwachen Rechteinhaber. Mein anderer Mann Leko gewann das Kandidatenturnier in Dortmund, dann diesen WM-Kampf hinzubekommen. All dieses das waren schon gewaltige Aufgaben. Und da muss man sehen, dass man als Schachmanager, und das ist das Anforderungsprofil, ich denke auch heute noch, eigentlich mehrere Professionen beherrschen muss. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu Bernd Bönte, zu dem Manager der Klitschkos und habe ja gesehen, was er gemacht hat. Er hat ja in diesen Bereichen, die da wichtig sind, Marketing, Kommunikation, Veranstaltungsmanagement, Vertragsmanagement etc. pp. Bis hin zu familiären Angelegenheiten, steuerlichen Sachen etc. pp. Da haben die Klitschkos natürlich für alles Leute gehabt. Ne? Und als Schachmanager muss man sich diese Profession im Grunde alle aneignen. Dann draftet man die Verträge selbst bis zur finalen Version. Dann ist man vielleicht noch den Notar drüber gucken, den Anwalt. In unserem Fall war das Dr. Reinhard Raubal, der ja auch sehr bekannt ist und den ich aus Dortmund ganz gut kannte, der uns sehr geholfen hat. Aber im Grunde genommen ist man für viele Dinge verantwortlich und das ist eine Geschichte, die nimmt viel Energie.
Ja, das glaube ich. Viel Energie gekostet hat sie sicherlich auch die ungewöhnliche Situation im Jahr 2004. Sie hatten es schon angesprochen, der WM-Kampf zwischen Leko und Kramnik, also ihren beiden Schützlingen in Brisago in der Schweiz. Wie war das für Sie? Das muss ja eigentlich eine sehr komfortable Situation gewesen sein.
Ja, damit bin ich ja auch dann des Öfteren hier, weil Deutschland nie einen guten Schachspieler gehabt hat, konnte man da ganz gut Storys mal so machen über den Manager. Wir haben schon gute Schachspieler gehabt, aber niemand, der wirklich ernsthaft um die Weltmeisterschaft spielen konnte. Und natürlich war ich dann derjenige, der dann in der Win-Win-Situation war. Das kann man monetär so sehen, aber so habe ich das nie gesehen. Ich habe das nie gemacht aus finanziellen Gründen, weder für Leko noch für Kramnik. Und im Grunde genommen hatte ich wirklich die Einstellung, der Bessere soll gewinnen. Die Herausforderung war, diesen Wettkampf zu realisieren unter den Umständen. Die FIDE, die hatte zwar das Prag-Agreement mit uns unterzeichnet und Kramnik war dann legitimiert, Leko zu spielen, auch als klassischen Weltmeisterschaftskampf konnten wir das nach außen tragen und auch akquirieren entsprechend. Nur in dem Moment, wo es unterzeichnet war, dieses Agreement, ist die FIDE am nächsten Tag gegen uns gegangen und andere Leute im Grunde genommen auch. Das waren Hauen und Stechen. Bin bis heute der Überzeugung, dass eigentlich der Weltverband niemals diese ganzen Wettkämpfe, die da hätten anstehen sollen, auf der anderen Seite zwischen Kasparov und Kasimjanov oder wer war da noch drin, dass man die wirklich realisieren wollte. Ponomariov, da steckte dann auch noch Danilov hinter. All diese Dinge sind nicht zustande gekommen, weil man es nicht wollte. Im Grunde genommen wollte man Kramnik ins Abseits stellen und wollte letztendlich auch Kasparov nicht so gern wieder als Weltmeister haben. Und die damalige FIDE-Administration wollte ihr eigenes Süppchen kochen. Die wollten keinen starken Schachweltmeister mehr. Und das war für mich die Politik, die Strategie, die dahinter stand. Nur wir haben das Kramnik-Leko-Match in der Schweiz ganz hervorragend organisieren können. Und Kramnik hatte auch so einen starken Stand nach dem Kasparov-Sieg. Wir hatten das Match gegen Deep Fritz, was auch eine weltweite Medienplattform für ihn darstellte. Und danach ging das alles ein bisschen aufwärts und wir wurden dann auch respektiert.
Ja, also für diejenigen, die mit den verschiedenen Weltverbänden und mit Prag-Agreement, die das jetzt nicht so gut kennen, es war natürlich die Situation gemeint, dass es zwei verschiedene Weltschachverbände gab und Kramnik da natürlich mittendrin steckte. 2006 war es dann aber so, dass es einen Wiedervereinigungskampf gab, kann man sagen, zwischen Kramnik und Topalov. Und der ist ja auch legendär, nicht unbedingt nur aus schachlichen Gründen, sondern weil dieses sogenannte Toilet Gate dort passiert ist. Weiß ich nicht, soll ich es erzählen oder Sie können wahrscheinlich besser sagen, was das ist. Also es wäre ein schachlicher Toilettenskandal. Also es war so, dass Kramnik oder dass die Seite von Topalow wohl auch angetrieben durch den Manager ja Manipulationsvorwürfe gegen Kramnik gemacht hatte, weil sie nämlich beobachtet hatten, dass Kramnik angeblich übermäßig oft aus seinem Ruheraum auf die Toilette gegangen sei und da war ja keine Videoüberwachung mehr möglich. Und dann gab es Proteste und dann wurde festgelegt, dass beide Spieler dieselbe Toilette benutzen müssen. Und Kramnik beharrte dann auf dem Vertrag, wo das anders drin stand, hat dann eine Partie, die fünfte Partie war es, glaube ich, hat er quasi kampflos verloren. Und es war dann also ein riesen Theater, um es mal so zusammenzufassen. War das so einigermaßen auch Ihre Wahrnehmung?
Ja, das kann man so erzählen, die Story. Also das war ein riesen Skandal, der nach dem Fischer-Spassky-Kampf 1972 dazu führte, dass Schach wieder auf der Titelseite der New York Times war, diesmal mit Toilet Gate. Die Hintergründe dazu, zunächst mal muss man sagen, also wer Kasparov geschlagen hat zur damaligen Zeit, war Weltmeister. Das wusste jeder, der im Profischach unterwegs war, dass Kramnik der zu schlagende Mann war. Jetzt hat natürlich die FIDE es geschafft, im Laufe der Zeit das zu verwässern und hat natürlich dafür gesorgt, dass andere Profispieler auch Einkünfte hatten, etc. pp. Und damit will ich dem Vishy Anand zum Beispiel überhaupt nichts, ne, den ich sehr respektiere. Aber Vishy Anand hatte 1995 gegen Kasparov verloren im World Trade Center und es ist für ihn wunderbar, dass er gegen Kramnik 2008 gewonnen hat, denn das hat ihn die Legitimation gebracht zum 15. Schachweltmeister. Jetzt haben wir 16. Insofern kann man sich schon ungefähr denken, wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, Leko ist nie Weltmeister geworden. Es gab ja nur eine Handvoll in 130 Jahren und Leko gehörte immerhin zu denen, die ganz, ganz nah dran waren, ne? Ja. Titel zu holen. Also Kramnik war der zu schlagende Mann. Okay. Dann gab es eigentlich eine Situation nach dem Leko-Wettkampf, wo 2005 Topalow in San Luis eine Riesen-Performance gespielt hat. In dem Buch gibt es dann einige Passagen dazu, was wir in San Luis gesehen haben, unter Zeugen. Und komischerweise sind die Videos dieses Wettkampfes sind nie aufgetaucht. Der ganze Wettkampf wurde per Video aufgenommen seitens des Weltverbandes. Als Spitzenspieler die Verdächtigungen gegenüber Topalow ausgesprochen haben, die dann auch an Kramnik herangetragen wurden. Und ich persönlich habe auch etwas gesehen, bei dem ich nicht behaupten kann, dass Topalow betrogen hat. Vielleicht wollten sie auch nur die anderen Gegner dort verunsichern mit ihrem Verhalten. Da habe ich jetzt also einiges zu gesagt und steht auch einiges dazu in dem Buch. Da war relativ klar, dass dieser Wettkampf stattfinden musste. Topalow war der erste Weltmeister, den die FIDE produziert hat 2005 in ihren Knockout-Turnieren, oder das war ja ein geschlossenes Turnier, mit dem man sich auseinandersetzen musste als Spieler, wenn man an das Niveau Kramnik denkt zur damaligen Zeit. Und ja gut, im Wettkampf selbst hatte Kramnik das Problem, dass er fast in jeder Partie schlechter stand nach der Eröffnung. Also die bessere Eröffnungsvorbereitung war offensichtlich im Team Topalow zu finden. Allerdings hat Topalow überzogen, hat dann die zweite und dritte Partie verloren und hätte auch die vierte Partie noch verlieren können. Und dann haben die Reißleine gezogen aus meiner Sicht der Dinge und haben Plan B gefahren. Und Plan B war die Kreation eines Skandals mit der Behauptung, dass Kramnik oft die Toilette besucht und dann wurde indirekt suggeriert, dass man da hätte betrügen können und dass das wohl die Ursache war. Wer die Partien gesehen hat, die waren so fehlerhaft zum Teil, da wurden matt in drei Zügen übersehen und wusste ganz genau, dass das alles nicht sein konnte, zumal aufgrund der Geschichte in Argentinien wir auch Sicherheitsmaßnahmen gefordert haben. Es gab das erste Mal eine Glaswand, eine Sichtschutzwand, sodass man also aus den Zuschauerreihen dem Spieler keine Zeichen mehr geben konnte. Mobiltelefone waren verbannt von der, auch das erste Mal auch bei den Zuschauern. Die Teams hatten separate Bereiche, sodass also kaum visueller Kontakt selbst wenn die Glaswand nicht da gewesen wäre, kaum möglich war. Vor jeder Partie wurden alle Räumlichkeiten, es gab da einen Ruheraum und eine Toilette, wurden kontrolliert, und zwar von den Schiedsrichtern. Da war der Gerd Greisen dabei, ein Holländer und ein Grieche, griechischer Schiedsrichter, und auch von Mitgliedern des gegnerischen Teams. Ne? Das heißt, vor jeder Partie wurde der Spieler durchsucht und wurde im Grunde genommen auch mit Detektor wurde alles untersucht. Ja, und in dieser, ich sag mal, 1,1 Quadratmeter großen Toilette, da konnte man sich nur hinstellen, umdrehen und wieder zurückgehen. Da war überhaupt gar kein Device, da war gar kein Equipment, da war noch nicht mal eine Steckdose, da war nichts. Und trotz all dieser Maßnahmen wurde dann also letztendlich diese Mär an die Medien gegeben, dass ja das wohl möglich sein könnte und dass man aufgrund des Verhaltens, wer jetzt Kramnik kennt, weiß, dass der eine unheimliche Anspannung fühlt während der Partie. Der ist dann also, das hat er auch in Dortmund gemacht und auch im Kampf gegen Kasparov schon. Nach jedem Zug steht er auf, trinkt ganz viel Kaffee, teilweise literweise, und ist gar nicht so ruhig, wie er so erscheint. So dieser Iceman-Rock-Image stimmt überhaupt nicht. Ja, und dann muss man sehen, einfach, die Bühne war recht klein in Elista. Das war so ein Parlamentsgebäude. Und da konnte man also in seinen Ruheraum gehen. Der hat da vielleicht 3-4 Meter gehabt, wo er laufen konnte. Und die Toilette stand auf. Und dann ist er immer in die Toilette rein und wieder raus. Gelaufen. Dann haben die, glaube ich, gezählt 16 Mal während der Partie. Und da muss man auch noch wissen, dass Mitglieder des Komitees, insbesondere unser lieber Freund Asmal Parashvili aus Georgien, Interessen gehabt haben, die gemeinsame waren, hinsichtlich, also im Zusammenhang mit dem Team Topalov. Ne? Die hatten also schon einen WM-Kampf auf freiwilliger Basis vereinbart in Baku mit Ratjabov und Topalov, und dieser Wiedervereinigungskampf, der vom Weltverband dann gefordert wurde, der kam dazwischen. Und trotzdem haben die vor unserem Wettkampf, haben die einfach den anderen Kampf angekündigt, und für die war das eine Formsache. Die fühlten sich alle unheimlich sicher, und derjenige, der den Kampf in Baku letztendlich akquiriert hat und der mittendrin steckt in der Organisation, war ein Mitglied des Appeals Committees, und die wiederum waren befreundet. Und ja, dann war ich also in einer sehr unglücklichen Situation, weil von vornherein klar war, dass kein Argument und keine schriftliche Eingabe in irgendeiner Form was bringen würde. Und bin dann zu Kramnik hin und habe gesagt, so und so sieht's aus. Und er sagt, alles klar, ist wunderbar. Ich habe ihm geraten, die Partie unter Protest zu spielen und an die Öffentlichkeit zu gehen. Und weil Kramnik eben halt ein sehr prinzipieller Mensch ist, hat er das abgelehnt und hat dann gar nicht gespielt. Ich habe mich damals ziemlich darüber geärgert, einfach so einen Punkt mit Weiß liegen zu lassen. In einer solchen Geschichte, man sollte Leuten, die sich so verhalten, so unsportlich verhalten, nicht noch ein Geschenk machen. Das war meine Meinung. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, er hat genau das Richtige gemacht, aus dem Bauch heraus, aus seinen Emotionen, aus dem Gefühl heraus. Er hat, ja, ich sag mal, er hat den Handlungsstrang gebrochen. Ne? Ich meine, wenn jemand anfängt mit solchen Dingen, dann läuft man immer hinterher. Das heißt, man muss sich rechtfertigen, man muss irgendwie Stellung nehmen, man muss einen Protest machen, und die Leute halten einen in Atem. Und diese Toilette, die gemeinsame, die es hätte geben sollen, das war eine Zuschauertoilette. Man hätte jeweils durch den Spielsaal durchgehen müssen, an den Zuschauern vorbei, Und wer garantiert, wenn der Wettkampf dann zu unseren Gunsten verläuft, dass dann nicht doch noch was gefunden wird, was man finden will? Also da wäre keine Kontrolle mehr möglich gewesen unsererseits. Auch da gab es gute Gründe, diese Toilette abzulehnen. Das war also nicht nur, dass man da beleidigt hätte sein können. Und es wurde dann natürlich, mit Schach hatte das alles nicht mehr sehr viel zu tun. Ich glaube auch nicht, dass das einer der hochklassigen Wettkämpfe war in der Schachgeschichte. Sicherlich aber wahrscheinlich der dramatischste bis zum heutigen Tag.
Ja, also sehr vielschichtiges Thema, nicht nur schachlich, sondern auch aus anderen Sichtweisen. Aber aus Ihrer Sicht hat es ja dann ein positives Ende genommen mit dem Sieg von Kramnik. Ein weiteres Highlight aus der Karriere von Kramnik würde ich gerne noch ansprechen, bevor wir ja zu einigen Schluss- und Fazitfragen kommen. Und zwar hat er ja auch eine gewichtige Rolle gespielt im Duell Mensch gegen Maschine. Also Ende der 90er gab es ja schon die Duelle von Kasparov gegen Deep Blue. Und Kramnik ist dann 2002 und 2006 gegen Deep Fritz angetreten. Können Sie dazu mal was sagen, wie die Duelle waren und insbesondere das zweite Duell? Das war ja sehr dramatisch auch.
Auch das ist ja heute Schachgeschichte. Also es gab 1997 war das Jahr, in dem Kasparov gegen Deep Blue verlor. Das war eine Zäsur und es ist eigentlich eine Zäsur bis zum heutigen Tage, weil von da an gilt eigentlich die Maschine als dem Menschen überlegen, obwohl es vermutlich noch gar nicht war. Kasparov hat einfach schlecht gespielt. Und Kramnik hatte 2002 die Möglichkeit zu beweisen, dass der Mensch oder der Weltmeister immer noch stärker ist. Sicherlich ist Kramnik von seiner Natur als Schachspieler geeigneter noch gegen die Maschine zu spielen, weil er wesentlich mehr auf Nuancen spielt, positioneller spielt und wie gesagt die Maschine hinter dem Vorhang rechnen lassen kann. Aber was natürlich die Maschine nicht hat, sind Emotionen und in einem solchen Wettkampf auf dem Niveau ist es nicht unbedingt ein Vorteil, wenn man emotional ist. Kramnik ist ein sehr emotionaler Mensch und er hat wirklich Fritz auseinandergenommen. Jetzt muss man wissen, die Fritz war vom Programm her und die Rechengeschwindigkeit war auch unglaublich hoch, war stärker als Deep Blue, ne? Ich meine, wir haben das getestet vorher in der Vorbereitung und da konnte Kramnik schon ganz klar sagen, dass also die Deep Fritz Version wesentlich stärker war und das war noch nicht mal die Version, die dann in Bahrain gespielt hat, die war dann noch mal stärker und trotzdem ging der 3-1 in Führung, ne? Fantastisch gespielt, also wirklich klasse gespielt und macht in der fünften Partie verliert in der fünften Partie, wenn ich das richtig drauf habe jetzt. Und in der sechsten Partie hat er so viel Emotionen gehabt, macht ein Figurenopfer da rein und hat danach Blut geschwitzt. Ne? Ich meine, okay, die Maschine spielt es emotionslos runter. Er wollte die zerstören. Das war der große Fehler. Und dann waren wir auf 8 Partien so ein Wettkampf, der unheimlich Kraft kostet. 40 Grad, fast 100% Luftfeuchtigkeit. Wenn sie da rausgegangen sind aus dem Hotel, dann ist das so, als wenn sie vor einer Wand gelaufen sind. Also das zehrt. Der hat auch viel abgenommen. Wir waren also vielleicht einmal an irgendeinem Strand und obwohl immer ein 600er Pullman Mercedes dann vor der Tür stand, eine große Limousine, haben wir das gar nicht in Anspruch nehmen können, weil wir froh sein, dass wir in klimatisierten Räumen waren. Und dann hat er die 7. und 8. Partie dann sehr professionell dann remisiert und hat 4-4 gespielt. Gegen diesen starken Rechner. Dann war das ja nicht entschieden. Jetzt war relativ klar, dass Kramnik also rein schachlich, die Menschen sehen es als Ergebnis, 4-4, okay. Der normale Mensch, der Schachspieler, der konnte sehen, dass Kramnik stärker war und eigentlich den Wettkampf beherrscht hat. Ja, und deswegen sollten dann in Bonn 2006, sollte es eine nochmal eine Wiederauflage geben, um das endgültig zu klären, das Thema. Das ist dann auch endgültig geklärt worden. Kramnik verlor 4-2, direkt nach dem Topalov-Wettkampf. Unglaublich schwierig, kaum eine Vorbereitung gehabt auf Deep Fritz. Viel zu kurz, ich glaube 10, 14 Tage hatten wir. Im Saarland waren wir in Weißkirchen, in unserem Domizil, wo wir öfter die Vorbereitung hatten, im Parkhotel. Und ich weiß noch, Leute wie Guido Kohlen, Stefan Meyer, Kahlen haben uns geholfen und noch versucht, starke Rechner mit Rechenleistung uns zu versorgen. Aber das war einfach nicht genug, um irgendwas zu finden. Trotzdem hat er in den ersten Partie hat er eigentlich leichten Vorteil gehabt, in der zweiten Partie auch leichten Vorteil, und das war schon die Partie, und da übersieht er ein einzügiges Matt. Er dachte, er könnte auf Gewinn spielen und sieht das Matt auf H7 nicht, und auch dieser Fauxpas passiert keinem Computer, passiert dem Menschen. Zu jener Zeit, 2006, hätte man, wenn man sich körperlich und mental, wenn sich ein Kramnik da gut vorbereitet, hätte noch eine winzige Chance gehabt, vielleicht den Wettkampf plus eins zu gewinnen, zumindest aber nochmal zu remisieren. Ja, und danach ist alles vorbei. Was ich jetzt so höre, Alpha Zero, 3500 Elo und noch mehr, das sind dann nochmal 6, 7, 8 Klassen besser, als der Schachweltmeister spielt. Das macht also jetzt keinen Sinn mehr. Wladimir gilt als ein, ja, sagen wir mal, durchschnittlicher Weltmeister unter den 16. Aber auch mein Buch zeigt sicherlich sehr deutlich, dass er ein Trendsetter war in der Eröffnungstheorie, dass er ohne viel Ambition, also nicht so sehr ergebnisorientiert, trotzdem unglaublich viel erreicht hat. Er hat ganz tolle Partien gespielt. Ich habe mich mal mit Christopher Lutz unterhalten, der war im Team von Bahrain, und dann habe ich ihn gefragt, was unterscheidet denn den Wladimir Kramnik von dem Spieler X? Und der Christopher hat mir gesagt, ja, es ist so, von dem Spieler X, da habe ich vielleicht 2 Partien im Kopf, die, wo ich sagen kann, toll, gut gemacht. Da schaue ich auf. Weil Kramnik sagt, da habe ich 100 Partien im Kopf, wo ich eine Gänsehaut kriege. Ne? Das haben auch viele seiner Trainingspartner wie Switla oder Grischuk haben festgestellt, dass sie natürlich sehr viel wissen, aber im Vergleich zu Kramnik sehr wenig wussten, wenn die trainiert haben. Er ist sicherlich nicht der Spieler gewesen, der extrovertiert ist, der die größte Wettkampfhärte hatte, der die meiste Energie, der für die Medien irgendwelche Spirenzies gemacht hat. Das ist er mit Sicherheit nicht gewesen. Aber was sein Potenzial angeht und auch was er für die Schachwelt hinterlassen hat, denke ich schon, da ist er eigentlich ein bisschen schlecht bei weggekommen. Ich denke mal, dass die Geschichte das hinterher korrigieren wird. Und so ein ganz klein bisschen wollte ich mit meinem Buch auch dazu beitragen.
Ja, also ich habe fast das Gefühl, dass wir ein richtig schönes Profil jetzt auch über Kramnik gewonnen haben in dem Podcast und nicht nur über Sie. Und das ist auch ein sehr schönes Ergebnis eigentlich. Also ich habe das Gefühl, ich kenne Kramnik jetzt besser als vor einer Stunde.
Ja, er hat ja seine Karriere beendet und er ist Dortmund verbunden. Nicht nur mir persönlich, sondern natürlich auch seinem Turnier, das er 10-mal gewonnen hat. Und er hat die Karriere beendet, aber ich hoffe, dass er sich vielleicht doch nochmal in Dortmund an den Tisch setzt. Eigentlich hätte er hier seine Karriere beenden sollen. Wir werden alles versuchen, ihn nochmal dazu zu bewegen, ob es uns gelingt, ob das jetzt im kommenden Jahr sein wird oder irgendwann mal, wollen wir sehen. Er wird auf jeden Fall dabei sein, wenn das irgendwie möglich ist, dass da nichts mit Quarantäne ist, wie das im Moment der Fall wäre, werden wir ihn auch vor Ort haben. Und wir haben uns ganz viel vorgenommen, mit Kramnik zusammen und unseren Sponsoren und Meet and Greet Abend zu machen und wirklich auch, wie wir das eigentlich immer so in all den Jahren zelebriert haben, ein wenig volkstümlich zu sein und nah an die Leute ranzugehen und die auch ranzulassen an die Spitzenstars. Das macht ja auch nicht jeder mit. Das machen so Spieler wie der Vichy oder der Wladimir. Aber es ist nicht gang und gäbe, dass man so einen intensiven Kontakt pflegt. Wir hatten in Bonn bei der Schachweltmeisterschaft, die ich bis heute immer noch als die bestorganisierte aller Zeiten, und ich habe einige gesehen, ich habe 2 organisiert und habe einige WM mitbekommen, und selbst beim Weltverband sagt man, dass das die beste WM von der Organisation her war. Bundeskunsthalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, alles fantastisch. selbst da bei einem Weltmeisterschaftskampf und in der Niederlage, als schon klar war, dass er den Wettkampf gegen Vichy verlieren würde, hat er Autogramme gegeben, war beim Publikum, hat vor Hunderten von Leuten Pressekonferenzen gegeben, wir waren immer ausverkauft. Also er war schon immer nah an dem normalen Schachspieler dran und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
Wir gehen trotzdem Richtung Ende und dann würde ich Ihnen gern auch nochmal zwei Fragen zum Abschluss stellen. Sie haben ja neben Kramnik und Leko auch noch andere Persönlichkeiten getroffen, zumindest, selbst wenn Sie nicht so intensiv mit ihnen zu tun hatten. Ich habe das mal mir aufgeschrieben, was ich da alles gelesen hatte im Vorfeld. Miguel Najdorf, Michael Botvinnik, Wassily Smyslov, Vichy Arnand, Magnus Carlsen, sogar Bobby Fischer. Wer hat Sie denn da am meisten beeindruckt noch neben den beiden, die Sie gemanagt hatten? Oder mit wem hatten Sie die interessanteste Begegnung?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich versuche das mal auf eine etwas andere Art zu machen. Als wir im Frühsommer 2008 Wladimir und ich zusammengesessen haben, vor dem WM-Kampf gegen Arnand und wir uns eigentlich vorgenommen haben, ich ihm gesagt habe, ich habe einen Beratervertrag ab 2009, egal wie der Wettkampf ausgeht, ne, ich mache noch ein Übergangsjahr, gebe dir die ganzen Kontakte und dann sollte das in eine andere Richtung gehen. War mir auch bis dahin überhaupt nicht klar, was das eigentlich für eine Geschichte beinhaltet hat. Man in der Situation selbst, im Moment, in der Gegenwart, wenn man das also erlebt, dass man Botvinnik trifft, dann nimmt man das so mit. Man denkt aber nicht großartig darüber nach. Und ich muss sagen, als dann meine Tätigkeit für Wladimir beendet war und wir angefangen haben, ja so 2009, 2010, uns über bestimmte Anekdoten im Nachhinein zu unterhalten, und ich auch die Muße hatte, die Gefühle so ein bisschen ranzulassen, da ist mir erstmal bewusst geworden, was für eine Riesengeschichte es war, einen Bobby Fischer getroffen zu haben, oder auch einen Michael Botvinnik, ein Spieler wie auch nicht unbedingt nur die Weltmeister, also Spieler wie Miguel Najdorf oder Taimanov, ja, mit Jan Timman oder Artur Jusupov, sich eine Flasche Wein getrunken zu haben, abends ganz gemütlich in Holland während des Turniers da in Walkensee. Also das ist einem wirklich bewusst geworden. Ich habe versucht, in meinem Buch das auch so ein bisschen rüberzubringen. Also es ist schon die Lebensgeschichte von Wladimir Kramnik mit dem Schwerpunkt der drei WM-Kämpfe und auch habe versucht, in die Einzelheiten zu gehen. Ich habe aber auch versucht, einen Abriss der Schachgeschichte zu geben, von Reykjavik bis eigentlich 2018, ne? bis zum Wettkampf, also bis zu den Wettkämpfen zumindest mal Carlsen Arnand und bis zum 16. Schachweltmeister. Diesen Abriss in dem Buch, den rundet eigentlich Wladimir ab, weil er zu jedem dieser Weltmeister auch ein paar Worte sagt und natürlich auch einige Partien darin kommentiert. Aber dieses Lebensgefühl auch wiederzugeben, was denn zu der entsprechenden Zeit auf der Welt los war, wie es noch war, als die Spieler mit Büchern oder Aufzeichnungen zum Turnier gefahren sind und als kein Rechner gab in der Vorbereitung, wen man da getroffen hat, wie man mit den Leuten im Frühstückssaal umgehen konnte. Das sind wirklich Dinge, die mein Leben bereichert haben und wo ich auch wirklich dankbar bin, heutzutage zu fühlen, was das bedeutet hat zu der Zeit, als ich Profi war. Denn wir unterscheiden uns ja von vielen, die in Deutschland in der Schachszene tätig sind und als Turnierdirektoren oder auch als Freunde von Spitzenspielern. Wir mussten davon leben. Das heißt, bei uns war der Druck, da gab es keinen doppelten Boden. Oder kein Netz wurde da gespannt, ja, mit Familie und Kindern. Wir mussten erfolgreich sein, wir mussten funktionieren, wir mussten unseren Job machen und das unter einem erheblichen Druck, denn es geht ja da immerhin um Weltmeisterschaften. Da hat man nicht die Zeit zu reflektieren, was eine Begegnung mit Bobby Fischer oder Wassily Smyslov oder Miguel Najdorf so bedeuten kann. Ja, heute weiß ich das und das ist auch gut, dass ich das reflektieren kann. Und ähnlich geht's auch Wladimir, weil er nun auch, sagen wir mal, die Dinge von etwas von der Draufsicht auf sich einwirken lassen kann und nicht mehr mittendrin steckt.
Herr Hensel, da an der Stelle kann ich nur Danke sagen. Das war ein super spannendes Interview und man hat wirklich gemerkt, das war auch ein Interview mit einer Person, die nicht nur über Ereignisse redet, sondern sie miterlebt hat und sogar mitgestaltet hat. Und das war sehr spannend. Und ich hoffe, dass ja sie vielleicht sogar über das Dortmunder Turnier wieder stärker in die Schachszene einsteigen und Gutes für das deutsche Schach bewirken. Denn das deutsche Schach kann einen aktiven Carsten Hensel, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Letzte Frage, die ich habe. Wenn Sie sich aus der Riege der heutigen Jungstars, die da so ja am Horizont auftauchen als mögliche zukünftige Schachstars oder gar Schachweltmeister, wenn Sie sich da einen aussuchen könnten zum Managen, hätten Sie da Lust zu? Und wenn ja, welchen Spieler würden Sie da nehmen?
Nein, also da hätte ich weder die Motivation noch die Energie zu, noch würde ich, sagen wir mal, fähig sein, mich mit den Wünschen und Vorlieben der heutigen Generation der 14, 15, 16-Jährigen zu identifizieren. Ich bin über 60 und da sagt man so schön hier in Dortmund, dann ist der Drops auch gelutscht und dann muss man das auch wissen. Und das müssen jüngere Leute machen, die dann auch noch fühlen können, was in einem solchen Menschen vorgeht, wenn man gemeinsam Erfolg haben will. Das geht nur bis zu einer gewissen Altersgrenze. Der Altersunterschied darf nicht zu groß sein. Zwischen Wladimir und mir ist er 17 Jahre und zwischen Peter und mir 21 Jahre. Das ist so das, was geht, aber nicht ein Altersunterschied, ich sag jetzt mal von 45 Jahren. Das ist zu viel. Und man braucht auch viel mehr Kraft und Energie als ein 62-Jähriger, die haben kann, da muss man sich gar nichts vormachen. Was ich etwas bedauere, ist, komischerweise die Russen und auch die Schweizer, da habe ich schon Anfragen bekommen, dass das eine oder andere mal in dem Verband stattfinden könnte und dass man so ein gewisses Know-how, was man natürlich sich angeeignet hat, ein Netzwerk, nicht nur im Bereich auf dem Personal Management eines, in Bezug auf dem Personal Management hinsichtlich eines Spielers, aber auch was die Vermarktung, die Organisation, die Präsentation des Schachsportes angeht, dass man da einen Erfahrungs- und Gedankenaustausch macht. Das ist ja nichts Kommerzielles oder komischerweise, das ist in Deutschland nie gekommen. Es ist ein bisschen schade, dass man das Know-how, was man bekommen hat in den Jahrzehnten, nicht weitergeben kann. Auf der einen Seite will ich auch nicht negativ schließen. Wahrscheinlich ist es auch besser, dass einfach junge Leute kommen, die ihr Ding machen. Nur wenn es so läuft, wie es zum Beispiel jetzt im Bereich des Deutschen Schachbundes läuft, dann ist das schon sehr bedauerlich, weil das deutsche Schach natürlich aufgrund seiner Tradition, seiner Historie, auch aufgrund der vielen Fans, die wir hier haben, das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben sehr, sehr viele Schachfans. Wir haben einen der größten Märkte, auch im monetären Bereich, Literatur, Schachartikel etc. pp., die es überhaupt gibt auf der Welt. Und da hätte natürlich Deutschland schon einen Spitzenspieler verdient. Vielleicht klappt es ja mit Vincent Keimer. Ich hoffe es sehr. Da würde ich mich überhaupt nie einmischen in so eine Einzellage. Das ist jetzt ganz allein Peters Sache und wenn die jemanden brauchen, dann müssen die einen holen, der dann auch dazu passt. Egal wie gut man sich kennt, wie befreundet man ist, da muss man wirklich professionell sein. Aber was ich einfach sehe, ist der Schulterschluss zwischen dem Spitzensport in Deutschland konzeptionell hin zu einer Talentschmiede, die ich in der Form auch nicht sehe. Es hat in Deutschland, ja, ich sag mal, verschiedene Projekte gegeben, die Dortmunder Schachschule, die Chess Tigers, Arthurs Schachakademie, die Prinzen. Wirklich gute Ansätze, Keimer, Grenke, super. Aber das sind alles einzelne private Ansätze. Mir fehlt die Koordination dieser Projekte, so wie wir es im Tischtennis hatten. Stichwort Tischtennis-Gymnasium in Heidelberg, wo alle Größen der letzten 40 Jahre, Roskopf, Fetzner bis hin zu Timo Boll und Ovtcharov, rausgekommen sind aus dieser Talentschmiede und wo dann der Bogen gespannt wurde zur Nationalmannschaft selbst in einer engen Zusammenarbeit, in einer konzeptionellen strategischen Ausrichtung, die man gemeinsam mit Sponsoren und mit Funktionären abspricht, wobei ich der Meinung bin, dass die Funktionäre natürlich Rahmen schaffen sollen. Insofern sind sie auch sehr wichtig, aber sich aus bestimmten Feldern, die den Profisport betreffen, ganz raushalten müssen.
Ja, ich hoffe, die verantwortlichen Funktionäre, die haben ihr Angebot auf Unterstützung, das in ihren Worten ja mitlag, gehört. Und dann bleibt mir an der Stelle nur noch vielen Dank zu sagen. Haben wir noch was vergessen, oder?
Ich hab mich zu bedanken. Ich finde es also, ich habe jetzt durch unsere Kommunikation mir so zwei Podcasts angehört. Natürlich die von Helmut Pfleger und Arthur Jussupow. alte Weggenossen. Wunderbar. Da kommen dann doch einige Erinnerungen, eine wunderbare Geschichte. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei und lassen Sie sich mal in Dortmund blicken beim Sparkassen-Chess-Meeting, bei der Sparkassen-Chess-Trophy, so wie wir sie jetzt nennen werden. Vielleicht finden Sie da ja auch einen Interviewpartner vor Ort und würde mich sehr freuen.
Ja, das sehe ich als Einladung und bedanke mich da recht herzlich. Mal schauen, ob ich es realisieren kann, was die Planung für nächstes Jahr hergibt. Aber vielen Dank und auch für die freundlichen Worte. Ja, ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Alles Gute, bleiben Sie gesund und ja, bis vielleicht wann anders mal. Carsten Hensel.
Ja, herzlichen Dank.